Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der 24. Juni ist ein Tag, der mich eigentlich immer traurig stimmt, weil ich ab jetzt auf etwas verzichten muss, was ich doch so liebe. Es gibt keinen frischen Spargel mehr. Der 24. Juni, Johannis, ist das Ende der Spargelernte. Aber andererseits gibt es einen besseren Tag für einen Pfarrer, sich von seiner Gemeinde zu verabschieden bzw. verabschiedet zu werden als den 24. Juni, den Johannistag, an dem wir an die Geburt und auch an das Wirken Johannes des Täufers erinnert werden, der nichts anderes sein wollte als ein Hinweiser auf Jesus. Hinweiser auf Jesus sein, das ist auch mein Selbstverständnis als Pfarrer. In Johannes 3, da lesen wir, dass die Jünger Johannes dem Täufer eines Tages zu ihm ganz aufgeregt ankommen und ihm berichten: Hör mal, Johannes, dieser Jesus, der sich von dir hat taufen lassen, der tauft jetzt selber. Und dann steht er und alle laufen zu ihm. Und wo seine Jünger ganz unruhig werden und Konkurrenz wittern, bleibt Johannes der Täufer ganz gelassen und macht ihnen noch deutlich, wie er sich und seinen Auftrag versteht. Nichts anderes als der Hinweiser auf den, der kommt, auf Jesus, den Messias. Nur Freund des Bräutigams, der sich freut, wenn Braut und Bräutigam zusammenkommen. Deshalb kann er sogar den steilen Satz sagen, der als biblisches Leitwort über diesen Tag steht: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Diesem Satz, liebe Schwestern und Brüder, kann ich aus vollem Herzen zustimmen und nicht nur wegen meines Körpergewichts, sondern auch geistlich, weil mehr als Johannes, mehr als Hinweiser auf Jesus, mehr als Freund des Bräutigams wollte ich nie sein. Bei meiner Einführung als ordentlicher Pfarrer am 6. Dezember 1987, vorher war ich ja hier als Pastor im Hilfsdienst in Holsterhausen, da habe ich über den alttestamentlichen Predigtext zum zweiten Advent gepredigt, Jesaja 35. Eine großartige Zukunftsverheißung des Jesaja-Buches, die im heutigen Predigtext wieder auftaucht, als Zitat im Mund Jesu. Ich lese Matthäus 11 ab Vers 2. Johannes hörte im Gefängnis von den Taten des Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Liebe Schwestern und Brüder, diese kleine Geschichte berührt mich immer wieder, unter anderem, weil Johannes der Täufer dort eben nicht der große Glaubensheld ist. Versuchen wir uns in die Situation des Johannes uns hineinzudenken. Der König Herodes hatte Johannes verhaften und einkerkern lassen, weil Johannes mit seiner Kritik auch nicht vor dem König und dessen Fehltritten Halt gemacht hatte. Und so sitzt Johannes der Täufer in seiner Zelle und grübelt vor sich hin. Das war nicht so eine komfortable Zelle wie in einer JVA heute, zum Beispiel in der Krümmede in Bochum. Nein, das war ein finsteres Loch, feucht, eventuell Ungeziefer, kein Licht, wenig Essen und Trinken. Aber es ist nicht die Kerkerhaft, die Johannes dem Täufer zu schaffen macht, sondern die quälende Frage: Ist Jesus wirklich der Messias? Ist Jesus der, für den ich ihn gehalten habe, oder doch nicht? Seine Jünger haben dem Täufer von Jesus berichtet, von seinen Reden und seinen Taten, von seiner Zuwendung zu den Schwachen und Armen und von der religiösen Bewegung, die Jesus ausgelöst hat. Aber was Johannes nicht gehört hat, ist, dass Jesus das tut, was Johannes der Täufer erwartet hatte. Dass Jesus aufräumt, Gute und Böse trennt und die uneinsichtigen Sünder vernichtet und das Reich Gottes mit Macht und Kraft aufrichtet. Das hatte Johannes ja vorher angekündigt und wir haben es in der Lesung gehört. Schon ist den Bäumen die Axt an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen, ins Feuer geworfen. Schon hält der, der nach mir kommt, die Worfschaufel in der Hand, um die Spreu von dem Weizen zu trennen. Die Spreu wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Aber was Johannes von Jesus hört, beziehungsweise nicht hört, das versteht er nicht. Das kann er nicht einordnen. Für ihn beißt sich das. Seine Vorstellungen von dem, wie der Messias handeln müsste und das, was er von Jesus hört. Wo bleibt das Gericht? Herodes und andere können weiter ihr Unrecht treiben? Ist Jesus überhaupt der wirkliche, richtige Messias? Da fehlt doch so viel von dem, was Johannes meint, dass der wahre Messias tun müsste. Und was ist dann mit ihm, mit Johannes, dem Täufer, mit seiner Berufung? Wenn Jesus nicht der Messias ist, dann ist ja alles umsonst gewesen. Das ganze Leben des Johannes, sein Weg in die Wüste, sein Weg an den Jordan, sein Weg ins Gefängnis. Alles, wofür Johannes der Täufer eingetreten ist, wofür er gelebt und gearbeitet hat, ist sinnlos, wenn Jesus nicht der Messias ist. Ich stelle mir vor, wie Johannes in seiner Zelle mit sorgenvollem Gesicht herumtigert. Ständig am Grübeln, seine Gedanken drehen sich im Kreis, er kommt nicht zur Ruhe, nachts kann er nicht schlafen, weil ihn seine Fragen und Zweifel quälen. Und als Johannes mal wieder Besuch von einigen von seinen Jüngern bekommt, gibt er ihnen den Auftrag, Jesus aufzusuchen und ihnen diese Frage zu stellen. Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und wie reagiert Jesus? Er sagt, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Und dann zitiert er Jesaja 35. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Das ist schon eine eigenartige Antwort, oder nicht? Kein Ja, kein Nein. Liebe Schwestern und Brüder, für mich stehen in diesem Text Johannes der Täufer und Jesus für zwei Typen, für zwei Denkmuster, die bis heute in der Kirche, in jeder Gemeinde da sind. Menschen, die defizitorientiert, mangelorientiert sind und Menschen, die ressourcenorientiert, verheißungsorientiert sind, denken und handeln. Diesen gravierenden, man kann auch sagen himmelweiten Unterschied zwischen Mangelorientierung und Verheißungsorientierung hat mir zuerst ein Aufsatz von Burkhard Krause vor Augen geführt, der 1990 erschien, Verheißungsorientierter Gemeindeaufbau in der Volkskirche. Der Aufsatz und damit der Denkansatz war für mich damals wie ein Befreiungsschlag. Da ist ein Knoten geplatzt. Ein ganz anderer missionarischer Ansatz, ganz anders als die drängerische Gesetzlichkeit, die ich oft empfunden hatte in der Gemeindeaufbauliteratur, in Gemeindeaufbauprogrammen, in der sogenannten missionarischen Szene, auch hier in Holsterhausen und auch bei mir selbst. Seitdem hat mich dieser Denkansatz nicht losgelassen und ich habe versucht, diesen Impuls, der so viel ändern kann, an verschiedenen Stellen natürlich vor allem auch hier in Holsterhausen einzubringen. Ob das gelungen ist, nun, das müssen andere entscheiden, beziehungsweise jede und jeder für sich selbst feststellen. Ihr könnt euch ja nachher mal selbst fragen, wie bin ich eigentlich? Bin ich eher defizit-mangelorientiert oder verheißungsorientiert? Mangelorientierung und Verheißungsorientierung, das ist nicht wie der Pessimist und der Optimist beim Glas Bier, wo der eine sagt, das ist halb voll und der andere sagt, es ist halb leer. Das ist was anderes. Diese Unterscheidung zwischen Mangelorientierung und Verheißungsorientierung, da ist der Ausgangspunkt schon verschieden. Die Mangelorientierung geht von dem aus, was fehlt. Mangelorientierung, das sagt der Name schon, hat den Mangel, das Defizit im Blick. So wie Johannes der Täufer vor allem im Blick hat, was seiner Meinung nach fehlt am Jesus als Messias. Verheißungsorientierung übersieht nicht das, was fehlt, aber geht nicht davon aus, ist nicht fixiert darauf, sondern geht aus von der Verheißung, die Gott seinen Leuten gegeben hat. Verheißungsorientierung hat Gottes Verheißungen im Blick, nicht die eigenen Unmöglichkeiten, sondern Gottes Möglichkeiten. Wie unterschiedlich die Folgen von Mangelorientierung und Verheißungsorientierung sind, wird an einer kleinen Tabelle deutlich, die meiner Erinnerung nach ursprünglich auch von Burkhard Krause stammt. Da ist der Mangel. Natürlich mangelt es. Es gibt Defizite. Wir sind ja noch auf dieser Welt und noch nicht in der Vollkommenheit des Himmels. Immer wieder werden uns neue Mängel bewusst. Wir sehen, was fehlt und wo es fehlt. Die Frage ist, wie gehen wir mit Mangelerfahrungen, mit Defizitentdeckungen um? Wenn wir uns auf den Mangel fixieren, nur die Defizite im Blick haben, zieht in unser Leben ein Klima der Sorge ein. Sorge ist nun nirgendwo in der Bibel als christliche Tugend zu finden. Sorge ist nach Jesus ein Misstrauensvotum gegenüber dem guten Vater im Himmel, hat Burkhard Krause damals geschrieben. Sorge ist nach Jesus ein Misstrauensvotum gegenüber dem guten Vater im Himmel. Die Angst um die Zukunft ist deshalb eine Heidenangst. Christen brauchen sie nicht zu haben. Das Gefährliche ist, diese Sorge tarnt sich oft auch als Gemeindeaufbaumotiv, als Sorge um die Menschen, als Sorge um die Gemeinde, als Sorge um das Evangelium und so weiter. Und das Fatale an der Sorge ist, dass sie uns oft lähmt. Wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange, das so gebannt auf die Gefahr schaut, dass es bewegungsunfähig ist und zu leichten Beute wird. Folge der Sorge ist dem deshalb oft Lähmung. Und manchmal schlägt dann diese Lähmung auch um in Aktionen. Ungeduldiger Aktionismus ist meist nur die Kehrseite von Mangelorientierung, von Sorge und Lähmung. Und klar muss es dann auch nach solchen Aktionen Erfolge geben. Und wenn der Erfolg ausbleibt, dann beginnt das Ganze von vorn. Mangel, Sorge, Lähmung oder Aktion, Erfolg. Ein unheilvoller Strudel entsteht und ich denke, oft genug haben wir auch darin gesteckt und sind immer wieder in Gefahr, in diesen mangelorientierten Strudel zu geraten. Verheißungsorientierung dagegen ist ein totaler Perspektivwechsel. Wir entdecken, dass unser Reichtum in Gottes Verheißungen, seinen Zusagen und seiner Treue besteht. Und daraus entsteht ein tiefes Grundvertrauen. In diesem Vertrauen auf Gott, auf Gottes Verheißungen und Möglichkeiten sind dann auch Schritte möglich. Dann können wir in großer Gelassenheit, weil es ja nicht auf uns ankommt, Schritte gehen. Auch in Richtungen, die uns vorher Angst gemacht haben. Weil es eben nicht von uns abhängt, was passiert, müssen wir auch nicht auf Erfolg aus sein, sondern können gespannt sein auf die Frucht, die Gott wachsen lässt. So wie Jesus das im 15. Kapitel des Johannesevangeliums gesagt hat, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, nicht wir müssen uns um das Aufblühen und Wachsen kümmern. Gott lässt Früchte, in dem Bild vom Weinstock, die Trauben wachsen, und zwar vielfältig. Es ist Gottes Mission, nicht unsere Mission. Er will uns gebrauchen, uns zu Partnern seiner Sehnsucht, seiner Liebesbewegung zu den Menschen hinmachen. Dass er uns so als seine Partner der Liebe und der Sehnsucht gebrauchen will, das ist für mich allerdings immer wieder ein Wunder. Aber es bleibt seine Mission. Und wir Theologen reden dann von der Missio Dei. Als ich das da gebastelt habe, ich weiß, es gibt hier Kollegen und Kolleginnen, die können das alles viel besser mit diesen Präsentationen als ich, da kam mir der Gedanke, wie sieht das denn aus, wenn ich die Tabelle mal auf den Kopf stelle, also andersherum aufbaue. Und ihr und sie werden Sie wahrscheinlich denken, woran mich das gleich erinnert hat. An einen Blumenstrauß. Wir merken, aus der grundsätzlichen Blickrichtung, Mangel- oder Verheißungsorientierung, erwachsen völlig unterschiedliche Verhaltensmuster. Es geht um mehr als nur unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Sachlage. Nein, der Ausgangspunkt, die Basis ist völlig anders. Die Blickrichtung entscheidet dann über Denken und Handeln, über Glücklichsein oder Verzweiflung, über Missmut oder Zufriedenheit. Ob es in unserem Herzen Verbitterung gibt oder ob es ein frohgemut schlagendes Herz ist, voller Hoffnung. Mir gefällt übrigens auch die Begrifflichkeit, mit denen in anderen Bezügen, zum Beispiel in der Pädagogik, in der Psychologie und der Psychotherapie, dieser unterschiedliche Denkansatz bezeichnet wird. Da redet man meist von Defizitorientierung oder und im Gegensatz Ressourcenorientierung. Was Burkhard Krause damals in seinem Aufsatz in Bezug auf Gemeindeaufbauprogramme geschrieben hat, das gilt, liebe Schwestern und Brüder, auch für Einzelne. Das gilt auch für unser persönliches Leben. Nehmen wir zum Beispiel Johannes den Täufer in unserem Text. Johannes der Täufer ist deshalb in Zweifel geraten, weil er mangelorientiert gedacht hat. Er hat im Blick, was fehlt. Seine Vorstellungen vom Messias hat Jesus nicht erfüllt, zumindest nicht so richtig oder nur teilweise. Und für Johannes den Täufer fehlt da noch so vieles, Defizite. Jesus hat im Blick, was schon da ist, die Zeichen des Reiches Gottes, Blinde sehen, Lahme gehen. Es hat schon angefangen, es knospt und fängt an zu blühen. Und indem Jesus die Frage Johannes des Täufers nicht mit Ja oder Nein beantwortet, sondern mit diesem Hinweis auf Jesaja 35, da lädt er Johannes zum Perspektivwechsel ein. Von der Mangelorientierung zur Verheißungsorientierung. Lass dir die Augen öffnen für das, was schon da ist, Johannes. Entdeck doch die Zeichen des Reiches Gottes, die geschehen, die jetzt schon zu sehen sind. Liebe Schwestern und Brüder, das ist die Botschaft des Textes für mich, für uns heute. Entdeckt die Zeichen des Reiches Gottes. Fang immer wieder neu an, nicht mangelorientiert zu denken und zu handeln. Das sind wir so gewohnt, das steckt so drin. Sondern verheißungsorientiert. Ich habe gemerkt, wenn ich verheißungsorientiert, ressourcenorientiert denke und handle, dann verändert das mein Leben. Meine innere Einstellung. Ich werde gelassen, weil ich mich auf Gottes Verlässlichkeit verlassen kann. Es hängt nicht von mir ab. Gott braucht keine Helden. Er braucht Menschen, die ihm vertrauen und kleine Schritte seiner Mission gehen, seine Liebe zu den Menschen bringen in Wort und Tat. Verheißungsorientierung lässt mich dankbarer werden, dankbarer für das, was da ist, weil ich eben nicht mich bestimmen lasse von dem, was fehlt, sondern weil ich immer wieder Neues entdecke, was schon an Zeichen des Reiches Gottes da ist. Und ich entdecke, dass ich selbst dazu beitragen kann, dass Früchte des Reiches Gottes aufblühen. Das sind oft kleine Dinge, Gesten, Blicke, Worte, ein Lächeln, ein offenes Ohr, andere Sicherheit und Geborgenheit spüren lassen, einfach die Liebe Gottes weitergeben. Zum Beispiel, wenn andere mal wieder nur meckern, nicht mitmeckern, sondern auf das Gute hinweisen. Wenn andere wieder auf die Fehler von anderen hinweisen, barmherzig sein mit anderen, nicht urteilen und verurteilen. Menschen spüren lassen, sie sind wertvoll, so wie sie sind angenommen, sie haben ihren Platz bei uns. Dabei müssen wir nicht die Welt retten. Der Stuhl des Erretters ist bereits besetzt. Aber die Erneuerung der Welt fängt bei dir und bei mir an. Fängt in mir und dir an. Und der Wechsel von der Mangelorientierung zur Verheißungsorientierung ist der Anfang. Also, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns Zeichen des Reiches Gottes entdecken. Unsere Augen und Herzen öffnen für das, was Gott schon in unserem Leben bei anderen, in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, aus denen wir kommen, getan hat. Und lasst uns unsere Augen, Herzen und Hände öffnen und selbst Zeichen des Reiches Gottes setzen. In unserer nächsten Umgebung, in der Familie, der Gemeinde, unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis. dass jede und jeder ein Zeichen setzen kann, das möchte ich an dieser Kugel verdeutlichen. Ich hoffe, alle haben jetzt so eine Kugel und ich hoffe, es hat noch niemand reingebissen. Ja? Nein, das ist keine harte Praline oder wie jemand heute vermutet hat, irgend so ein Badesalz, sondern das ist ein sogenannter Seed Ball, auf Deutsch eine Samenkugel. Manche sagen auch Samenbombe. Seed Balls kommen aus der Guerilla-Gardening-Bewegung. Guerilla-Gardening ist zusammengesetzt aus Guerilla von Spanisch kleiner Krieg und Englisch Gardening für Gärtnern, sagt wenigstens Wikipedia. Das war ursprünglich ein Mittel politischen Protests und zivilen Ungehorsams, die heimliche Aussaat von Pflanzen im öffentlichen Raum, insbesondere in Großstädten oder auf öffentlichen Grünflächen. Und inzwischen fängt es überall in den Betonwüsten der Metropolen an zu blühen. Auch an ziemlich unzugänglichen Stellen. Denn solche Seedballs, solche Samenbomben, kann man auch an Stellen werfen, wo man nicht hinkommt, um etwas zu pflanzen. Und in solch einer Samenkugel ist alles drin, was nötig ist. Vielfältiges Saatgut, natürlicher Dünger, biologische Anzuchterde und das, was man sieht, ein schützender Lehmmantel. Ich habe übrigens die Sorte Bienenstaatsbankett ausgesucht. Ja, so heißt sie wirklich. Bienenstaatsbankett, weil wir ja dringend etwas für unsere Bienen tun müssen. Also hier drin sind Samen wie, ich habe es mir aufgeschrieben, Bienenfreund, Borret, Schnatternkopf, Drachenkopf, Klatschmohn, Kornblume, Ringelblume, Schmuckkörbchen und so weiter. Insgesamt bis zu 40 insektenfreundliche Arten. Und diese Samenkugeln, Bienenstaatsbankett, kann man von Ende März bis Ende Juli, also auch jetzt noch, aussehen. Und die Blütezeit der verschiedenen Pflanzensamen hier drin reicht von Juni bis zum ersten Frost. Also, wenn du deine Samenkugel, wenn sie ihre Samenkugel irgendwo hinwerfen, zum Beispiel in den Grünstreifen am Haus oder auf der Straße vorm Haus, oder die Samenkugel in den Balkonkasten oder Rasen steckst, dann wird demnächst allein durch Sonne und Regen etwas aufblühen. Vertrau einfach auf die Natur, die Gott geschaffen hat. Du kannst ein Zeichen setzen, etwas aufblühen lassen, was nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch anderen Kreaturen, in diesem Fall besonders den Bienen, hilft zu überlegen. Und genauso kannst du auch Zeichen des Reiches Gottes setzen und die Liebe Gottes in dieser Welt aussehen. Das ist nicht so schwer. So wie es ja auch nicht schwer ist, Säen von bienenfreundlichen Pflanzen mit einer Samenkugel. So wie das jeder tun kann, kann auch jeder Zeichen des Reiches Gottes aussehen. Fang einfach damit an, zum Beispiel, wenn du morgen diesen Seedball irgendwo hinwirfst, dich dann zu fragen, welches Zeichen des Reiches Gottes kann ich heute setzen und pflanzen? Wem kann ich heute Gutes tun, etwas Gutes sagen? Fang damit an, den Ressourcen Gottes zu vertrauen, verheißungsorientiert zu denken und zu handeln. Und bitte Gottes Heiligen Geist, dir die Augen und das Herz zu öffnen, um Zeichen des Reiches Gottes zu entdecken. In deinem Leben, in dem Leben von anderen, in deiner Umgebung, in deiner Gemeinde. Zeichen des Reiches Gottes entdecken. Dazu hat Jesus Johannes den Täufer eingeladen. Und dazu lädt er auch uns heute ein. Also, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns neugierig durch die kommende Woche gehen. Einander aufmerksam machen. Da blüht es. Oder da, oft ganz unscheinbar. Und lasst uns einander davon erzählen, wo es in unserem Leben schon angefangen hat zu blühen, wo Gott gewirkt hat. Und lass uns gespannt und hoffnungsvoll auf das sein, was da noch alles geschehen kann. Gottes Ressourcen sind unerschöpflich. Seine Verheißungen sind vielfältig und wunderbar. Wir müssen ihm nur vertrauen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.